Einen gesegneten Sabbat zusammen. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann. Es ist beeindruckend, dass eure kleine Kapelle so voll ist. Und preist den Herrn. Ich möchte mit euch heute Morgen über das Thema sprechen, das da heißt Schatten des Krieges. Denn das ist genau das, was wir gerade so ein bisschen sehen. Also Kriege werfen ihre Schatten voraus. Und viele Menschen im Land sind sehr alarmiert über das, was sie eben gerade sehen in den Nachrichten. Denn wir wissen, Krieg tobt unweit von hier in der Ukraine und dort, ja, da wird quasi ein Konflikt ausgetragen, also zwischen der NATO und Russland auf dem Gebiet der Ukraine. Und da wird viel Zerstörung angerichtet, viele Menschen sind auf der Flucht und wir erfahren so ein bisschen als Deutsche immer so ein bisschen, was ist der nächste Schritt? Das Letzte, was wir jetzt gehört haben, das war unser Kanzler, er hat gesagt, dass er jetzt sozusagen zustimmt, dass deutsche Kampfpanzer, also die Leopard 2-Typen, jetzt in die Ukraine geliefert werden. Das ist natürlich brandgefährlich, zumal Putin ja schon vorher warnte und sagte, wenn das so weit kommt, dass also Deutsche aktiv dort eingreifen, dann wird er einen Vergeltungsschlag ausführen. Das macht viele Deutsche natürlich sehr nachdenklich. Wenn wir sozusagen jetzt immer Stückchen weiter, immer mehr Waffen liefern, also deutsche Waffensysteme in die Ukraine schicken, ist das nicht nur zum einen unendlich teuer, sondern zum anderen eben auch eine große Gefahr, dass dieser Krieg sich weit ausweitet über die Grenzen der Ukraine und wir plötzlich sämtliche Länder in diesem Krieg verstrickt haben und von einem Weltkrieg sprechen müssen. Denn genauso war es im Ersten und im Zweiten Krieg, weil sämtliche Länder verstrickt waren, die Kampfhandlungen fanden in verschiedenen Gebieten statt, aber weil es so viele involviert waren, waren es plötzlich Weltkriege. Und viele Menschen machen sich Sorgen, dass es darauf hinauslaufen könnte, wenn wir jetzt Panzer, unsere Kampfpanzer und vielleicht hinterher noch Soldaten schicken, dass dann der Krieg sich plötzlich ausweitet. Und durch die Drohung, die es vor dem Krieg schon gab, als der russische Präsident Wladimir Putin gesagt hat, dass die Länder, die aktiv in diesen Krieg eingreifen, mit schweren Vergeltungen zu rechnen haben, die sie sich bis jetzt noch nicht vorstellen können, wäre es ja denkbar, dass sich auch Deutschland eben in so einer Gefahr befindet. Nun tatsächlich müssen wir sagen als Deutsche, wir haben keine Raketenabwehrsysteme oder irgendwas, um sozusagen feindlichen Raketen ausweichen zu können oder sie abzuschießen. Das macht immer mehr Menschen Sorgen im Land. Denn wenn sich Kriege ausweiten, gibt es immer unendlich viele Leidtragende und nur ein paar, die davon irgendwie Gewinn haben oder Macht bekommen. Ein paar wenige, die das gut finden. Und die große Mehrheit sämtlicher Nationen hassen diese Kriege. Und trotzdem finden sie immer wieder statt, weiten sich immer mehr aus. Und man fragt sich, woher kommt das eigentlich? Wer hat da so ein Interesse dran, Kriege auch noch oder Kriegshandlungen auch noch zu provozieren? Und im großen Kampf von Ellen White, dort lesen wir, Satan ergötzt sich am Krieg. Denn dieser erweckt die schlimmsten Leidenschaften der Seele und rafft dann seine in Laster und Blut untergetauchten Opfer hinweg in die Ewigkeit. Es ist daher Satans Absicht, die Völker gegeneinander zum Krieg aufzuhetzen. Denn auf diese Weise kann er die Gedanken der Menschen von den Vorbereitungen ablenken, die sie befähigen würde, am Tage Gottes zu bestehen. Der Teufel liebt es, wenn Kriege auf der Welt ausbrechen. Es gibt Länder, da sind schon seit 70, 80 Jahren Kriege, also verschiedene afrikanische Staaten, aber zum Beispiel auch Myanmar, wo immer noch Krieg herrscht, seit die Engländer damals da abgezogen sind. Und der Teufel freut sich an diesen Handlungen. Das muss man im Hinterkopf behalten. Der Teufel liebt es, wenn Kriege geführt werden. Weil die Menschen haben viel Angst, sie lassen sich sehr leicht manipulieren und steuern. Und auf der anderen Seite vergessen sie über die viele Angst hinaus das eigentlich Wichtige. Und das geht nicht nur Heiden so, sondern eben auch Christen. Wenn die Sorgen nur groß genug sind, kann es passieren, dass wir aufgrund dieser ganzen Sorgen eigentlich das im Leben vergessen, was wichtig ist. Im Buch Christus ist Sieger schreibt Ellen White, in der Zukunft wird es Umstürze geben und Bedrängnis der Nation in Ratlosigkeit. Satan wird mit intensiver Geschäftigkeit wirken. Die Erde wird von dem Schreien leidender, untergehender Völker erfüllt sein. Kriege werden toben. Die ganze Welt wird ins Chaos stürzen, während aus dem Inneren der Erde feurige Massen aufsteigen, um die Bewohner der Erde zu vernichten, die in ihrer Boshaftigkeit den Bewohnern der vorsintflutlichen Welt gleichen. Nun, Ellen White schreibt das hier über die letzten Tage. Also sie sagt, es werden sich Kriege anbahnen, die werden dann auch ausbrechen und dann wird Chaos die Welt regieren und dann wird es wirklich furchtbar, was dann kommt. Und ganz oft glauben viele unserer Geschwister weltweit, wenn sie auf diese Konflikte jetzt sehen, dass es sozusagen der Beginn vom Ende sein kann. Christus sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Und was wir jetzt sehen, ist halt, dass es da nicht irgendwie zwei, wie es immer war, zwei afrikanische Staaten sind oder Bürgerkriege in einem Staat, sondern jetzt sehen wir, dass die großen Weltmächte gegeneinander wirklich in einem offenen Krieg stehen. Der Kriegsschauplatz ist momentan die Ukraine. Aber wir wissen auch als Adventisten, dass es nicht das sozusagen, das ist nicht alles. Da schließen sich noch andere Mächte zusammen. Es wird nicht beim Krieg bleiben. Ellen White schreibt, da wir uns den letzten entscheidenden Auseinandersetzungen nähern, ist es wichtig, dass unter den Einrichtungen des Werkes Gottes Friede und Eintracht herrschen. Die Welt ist erfüllt von Katastrophen, Kriegen und Zwietracht. Dennoch werden sich unter einer Führung, nämlich der päpstlichen Macht, die Menschen zusammenschließen, um sich gegen Gott, das heißt gegen seine Gläubigen zu stellen. Diese Verbindung wird durch Satan, den großen Abtrünnigen, geschmiedet. Der Teufel schafft Chaos in der Welt, um dann zu sagen, da gibt es jemand, der eine Ordnung hat. Wenn alles zerrissen ist, die Welt, dann müssen wir irgendwie Brücken bauen. Und wer bietet sich da mehr an als der oberste Brückenbauer, der Pontifex Maximus, um die Welt wieder zu verbinden? Das Ganze, so beschreibt es Ellen White, ist eher so ein perfider Plan, die Welt ins Chaos zu stürzen und es dann in einer neuen Ordnung wieder zusammenzuflicken. Aber diese neue Ordnung richtet sich dann gegen das Volk Gottes. Nun, wir sind ja nicht die Ersten, die sozusagen einen Krieg am Horizont sehen. Ich denke, viele von uns waren schon in Kriegsgebieten, haben das vielleicht erlebt, haben sogar, vielleicht gibt es einige unter uns, die sogar die Weltkriege erlebt haben, oder den letzten Weltkrieg. Das ist gewaltig und es bringt unzähliges Leid mit sich, wenn diese großen Kriege ausbrechen. Wir können es jetzt in der Ukraine sehen, aber wir haben es vor nicht mal 100 Jahren in unserem eigenen Land gesehen, was so Kriege mit sich bringen. Auch im Alten Testament lesen wir von vielen Kriegen und kriegerischen Handlungen der Menschen dort und wie viel Leid es mit sich brachte. Nun, hier schreibt Ellen White, dass am Ende wird sozusagen die Hure Babylon wird das Volk Gottes angreifen. Und wir wissen auch, dass das am Ende der Zeit eben passieren wird. Es wird Babylon sein, die Hure in Offenbarung 17, die die Völker vereinen wird gegen das Volk Gottes. Nun, das gab es ja schon mal, dass Babylon Israel angegriffen hat und Israel zerstört hat. Wir erinnern uns an die Zeit von Daniel. Daniel ging in die Gefangenschaft nach Babylon. Neben Daniel war aber noch jemand bei der zweiten Wegführung dabei. Es waren Daniel und seine Freunde, die sind ja weggeführt worden. Und zur Zeit der zweiten Wegführung, da wurde Hesekiel mitgenommen. Er lebte ja zusammen mit Daniel. Daniel lebte am Königshof und Hesekiel lebte halt in Babylon oder in den Ländern drumherum. Und er hatte einmal eine Vision und die kennen wir. Diese Vision von Hesekiel finden wir gleich im ersten Kapitel des Buches Hesekiel, wo der Prophet diese riesige Erscheinung sieht. Hesekiel war wahrscheinlich ein paar Jahre älter als Daniel. Und er war da an diesem, der Scheba-Fluss. So wird er in Hesekiel beschrieben. Also das ist mehr so ein Kanal, der vom Euphrat abgeht. Und dann lesen wir diese gewaltige Szene in Hesekiel 1, diese Wolken, die da stehen und die Cherubim mit den Rädern, die sich da drehen und dies alles. Und der Prophet steht da und er sieht, dass ein Sturm von Norden kommt. Und dann, ich lese mal von Ellen White das Zusammengefasste. Die sagt, an den Ufern des Flusses Keba schaute Hesekiel einen Wirbelsturm, der von Norden zu kommen schien. Eine mächtige Wolke und loderndes Feuer und Glanz war rings um sie her. Und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. Mehrere Räder, die jedes mitten durch das andere gingen, wurden von vier Lebewesen bewegt. Hoch über diesen sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich. Und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Nun, in diesem ersten Kapitel von Hesekiel, da sieht Hesekiel den Thron Gottes und er gleicht Saphir, also es war blau, also die Farbe des Gesetzes. Und dort sieht er jemanden, der aussah wie ein Mensch. Er sieht auf dem Thron Gott. Und diese Szene ist gewaltig. Er sieht die Cherubim, diese vier lebende Wesen. Er sieht diese Räder, die sich dort drehen. Und dann entdeckt er etwas. Das heißt dann in Hesekiel 10, Vers 8, und es wurde an den Cherubim etwas wie eine Menschenhand unter ihren Flügeln sichtbar. Nun, diese Szene, die hat vielen von uns Kopfzerbrechen bereitet, diese ersten Kapitel in Hesekiel, wenn wir diesen Thron da sehen, wie sich alles dreht und alles in Harmonie ist und vollkommener Ordnung. Aber plötzlich in Kapitel 10 begegnet uns so eine Hand, die plötzlich zwischen den Cherubim hervorkommt. Was ist denn das? Diese Hand ist für uns unendlich wichtig. Ellen White beschreibt sie. Sie schreibt im Buch Propheten und Könige, die Räder waren so kompliziert angeordnet, dass es auf den ersten Blick aussah, als seien sie durcheinander geraten. Doch sie bewegten sich in vollkommener Harmonie. Himmlische Wesen, unterstützt und geleitet durch die Hand unter den Flügeln der Cherubim, trieben die Räder an. Über ihnen, auf dem saphirnen Thron, saß der Ewige. Und um den Thron spannte sich ein Regenbogen, das Zeichen der göttlichen Gnade. Also Ellen White beschreibt jetzt, da war dieser Thron und diese vielen Räder, die sich alle drehten und es sah ganz konfus aus, aber es war eine vollkommene Harmonie. Und Gott selber wachte darüber. Nun, was heißt das, dass diese Hand dort jetzt auftauchte? Wie das räderähnliche Gewirr von der Hand unter den Cherubimflügeln gelenkt wurde, so untersteht auch das verworrene Spiel menschlichen Geschehens der göttlichen Herrschaft. Inmitten des Streites und Aufruhrs der Völker lenkt der Herr, der über den Cherubim thront, die Geschehnisse auf dieser Erde. Nun, diese ganzen Räder, dieses ganze Räderwerk, das Feuer und die Cherubim, es symbolisiert den Lauf der Welt. Und dann sieht man diese Menschenhand, die dazwischen kommt und die alles bewegt und in Ordnung hält. Und Ellen White sagt, das ist Gottes Hand, die zwischen den Cherubim jetzt die Geschehnisse der Erde lenkt. Er hält die Welt in seiner Hand. Es passiert hier nichts, was Gott nicht zulässt. Also der Teufel kann nicht frei agieren. Und es ist natürlich gut zu wissen, dass Gott die Geschehnisse der Völker in seiner Hand hält, aber eben auch unser Geschick. Auch uns hat die Geschichte der Völker heute etwas zu sagen. Jedem Volk und jedem einzelnen Menschen hat Gott einen Platz in seinem großen Plan zugewiesen. Heute werden Menschen und Nationen durch das Lot in der Hand dessen geprüft, der keinen Fehler macht. Aufgrund ihrer eigenen Wahl bestimmen sie ihr Geschick und Gott hat alles in der Hand, um seine Absichten zu erfüllen. Nun, Gott lenkt die Völker dieser Welt, aber er lenkt auch jeden Einzelnen von uns. Es war ja auch Gott, der Nebukadnezar hat von Norden kommen lassen, um sein Volk in die Gefangenschaft zu führen. Das Volk Israel war ja tatsächlich eine Zeit lang in babylonischer Gefangenschaft. Versteht mich nicht falsch, Israel war nie Babylon, aber sie war eine Zeit lang in babylonischer Gefangenschaft und sein Volk litt da furchtbar drunter. Gott hat das zugelassen, um seinem Volk etwas zu zeigen. Sie sollten etwas lernen. Sie sollten lernen, sich auf Gott zu verlassen. Und so hat er selbst in dieser Zeit das Geschick der einzelnen Menschen gelenkt. Wir wissen es von Daniel und von seinen Freunden, die ja in dieser Zeit des Leides lebten. Auch Hesekiel und viele andere. Gott wird immer bei seiner Gemeinde sein. Und auch dir und mir hat Gott ja in dieser Zeit, in der wir leben, das ist ja unsere Generation, einen Auftrag gegeben. Er hat etwas vor mit uns. Und so lesen wir im Buch Jesaja: Zion, du Predigerin, steig auf deinen hohen Berg. Jerusalem, du Predigerin, hebe deine Stimme auf mit Macht. Hebe auf und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Also es wird an das Volk Zion, also an uns gesagt, erhebt eure Stimmen und sagt, da ist Gott. Also das ist unser Auftrag für diese Welt. Natürlich machen wir das in der Gemeinde. Wir sollen sagen, da ist euer Gott, fürchtet euch nicht. Aber wir sollen es auch allen anderen Menschen weitergeben. Jesus sagte, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Nun, wenn wir uns sehen nach dem Himmelreich und sagen, wir möchten schnell nach Hause, denn wir sehen das Chaos in der Welt, und es ist das Beste, was wir tun können, dafür zu sorgen, dass das Evangelium schnell verbreitet wird. Denn Christus sagte ja, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Und ihr werdet auch hören von Seuchen und Erdbeben und diese Dinge. Erschreckt aber nicht, das ist lieb, danke. Erschreckt nicht, das ist der Anfang. Was soll das Ende sein? Naja, wenn dieses Evangelium in der ganzen Reich verkündet wird, dann wird das Ende kommen. Wann wird das geschehen nach der Bibel? Nun, die Bibel sagt in Offenbarung 18. Und das Licht dieses Engels erleuchtete die ganze Erde. Also alle Nationen hören vom Evangelium. Und diese Zeit ist nicht mehr fern. Das ist ja der laute Ruf in Offenbarung 18. Die direkte Folge des Spätregens, auf den wir warten, für den wir beten. der Spätregen fällt, wenn die Gemeinde in Harmonie zusammen ist. Und deswegen erleben wir gerade diese Sichtung in der Gemeinde. Also das tut uns ja weh und das ist schmerzhaft, das zu sehen, wie Gott seine Gemeinde sichtet. Aber wir haben auch die Verheißung in Amos 9, Vers 8 und 9 ist das, wo Gott sagt, siehe, ich lasse das Haus Jakob durch alle Heidenvölker sichten. Aber es wird nicht ein Körnlein zu Boden fallen. Also alle heidnischen Lehren kommen sozusagen in die Gemeinde, finden dort irgendwie Anhänger und alles wird gesiebt und umgeschaufelt und geworfelt. Aber nicht ein Körnlein fällt zu Boden. Niemand, der wirklich zu Gott gehört, wird fallen in dieser Zeit. Und am Ende bleibt eine harmonische, vollkommene Gemeinde übrig, die das Werk in kurzer Zeit abschließen wird. Nun, ich möchte einmal zeigen, wie Ellen White damals in ihrer Zeit mit bestimmten Situationen umgegangen ist und was sie für eine besondere Erfahrung gemacht hat. Es war in dem Buch Der Engel, da lesen wir davon, dass Ellen White einmal auf Reisen war. Sie war unterwegs in so einem Wagen und dann staunte sie. Es heißt hier, also sie schlief in diesem Reisewagen und dann heißt hier, als ich aufwachte und aus dem Fenster blickte, sah ich zwei weiße Wolken. Dann schlief ich wieder ein und in meinen Träumen hörte ich folgende Worte. Sieh dir diese Wolken an. Genau solche Wolken waren es, die die himmlischen Engel verhüllten, als sie den Hirten die Geburt des Erlösers der Welt verkündeten. Ich wachte auf und sah erneut aus dem Wagenfenster und da waren zwei große weiße Wolken, so weiß wie Schnee. Also Ellen White fährt in diesem Wagen, sie guckt raus, sieht diese Wolken, hat sie im Gedächtnis und schläft ein. Im Traum hört sie diese Stimme, sagt, solche Wolken waren es, die den Hirten, also die Engel verhüllt haben, die den Hirten die frohe Botschaft verkündet haben. Dann wacht sie wieder auf, guckt aus dem Wagen und sieht diese beiden schneeweißen Wolken da draußen. Und dann beschreibt sie die und sagt, es waren zwei einzelne Wolken, die sich von den anderen unterschieden. Aber sie bewegten sich aufeinander zu, berührten sich und verschmolzen für einen Augenblick miteinander. Dann trennten sie sich wieder und wurden wieder zwei einzelne Wolken. Sie verschwanden nicht, sondern blieben den ganzen Vormittag in Sichtweite. Um 12 Uhr wechselten wir den Wagen und danach konnte ich die Wolken nicht mehr sehen. Also als sie auf der Seite des Fensters saß, sah sie diese Wolken und diese Wolken waren die ganze Zeit da. Diese beiden Wolken kamen einmal zusammen und dann kamen sie wieder auseinander, aber sie waren die ganze Zeit neben diesem Wagen. Bis sie dann später den Wagen gewechselt hat, dann hat sie nicht mehr gesehen. Und dann schreibt sie, während des ganzen Tages war ich sehr beschäftigt mit dem Gedanken, dass Engel Gottes, die durch diese Wolken verhüllt waren, vor uns hergingen, dass wir die frohe Gewissheit haben konnten, beschützt zu werden und dass bei den Versammlungen in Brisbane die Erlösung Gottes wirksam sein würde. Nun, Ellen White war in diesem Wagen auf der Reise nach Brisbane, da war eine große Zeltversammlung und sie hatte sich ja gefragt, wird Gott es segnen, ist Gott da bei uns? Wird Gott uns auch schützen? Denn sie mussten damals viele Angriffe fürchten, als sie diese Botschaft verkündet haben, waren viele Menschen, religiöse Menschen, gegen sie und haben versucht, dieses Werk aufzuhalten. Und Ellen White war natürlich, hat sich gefragt, wie wird das sein? Sind wir sicher? Und dann hatte sie die Gewissheit, Achtung, hinter diesen Wolken, die so unscheinbar sind, hinter diesen Wolken sind Engel und die wachen über euch. Und das war natürlich super schön für sie, das zu wissen, denn später, als sie dann dort ankam und diese große Zeltversammlung stattfand, das schreibt sie dann folgendes. Und jetzt, nachdem die Versammlungen vorüber sind und wir erlebt haben, wie wunderbar viel Interesse die Menschen gezeigt haben, bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass in diesen Wolken Engel verborgen waren. Engel, die vom Himmel gesandt wurden, um die Herzen der Menschen zu bewegen und solche Einflüsse abzuwehren, die manchmal auf unseren Zeltplätzen zu finden sind, durch die die Leute von der lebendigen Wahrheit, die täglich verkündet wird, abgelenkt werden. Also Ellen White wusste, es war eine schwierige Zeit, es waren viele Konflikte dort und die Menschen waren eigentlich gegen sie gerichtet und gegen die Botschaft. Aber sie wusste, sie haben einen Auftrag und Engel sind bei uns. Das hat ihr Mut gegeben und rückblickend sagt sie, naja, wir konnten sehen, wie Engel hier gewirkt haben und wie das Treffen zu einem Segen wurde. Durch die Anwesenheit der Engel wurden die Herzen der Menschen berührt. Und dann schreibt sie, auf diesen Versammlungen hörten Tausende die Einladung des Evangeliums und Wahrheiten, von denen sie noch nie zuvor etwas gehört hatten. Während der gesamten Veranstaltung gab es keinerlei lautstarken Protest und auch keine Wortgefechte mit Leuten, deren Herzen sich den Geboten Gottes widersetzten. Und in der ganzen Stadt hörten wir keinerlei öffentliche Angriffe. Das ist eine ungewöhnliche Erfahrung. Und wir glauben, dass die Engel Gottes anwesend waren, um die Mächte der Finsternis zurückzuhalten. Wisst ihr, für uns ist das, wir sind das gleiche Volk. Also wir sind auch das Volk Gottes. Genau wie damals unsere Pioniere diese Erfahrung gemacht haben, so ist es bei uns auch. Da sind Wolken, die sind vielleicht unscheinbar für uns, aber wir wissen, dass Engel an unserer Seite sind. Die schauen auf uns und die wollen auch gerne eingreifen, die wollen gerne was tun, die wollen handeln. Es hat auch Ellen White, die schreibt, manchmal warten die Engel nur darauf, dass wir ein Gebet zum Himmel senden, damit sie agieren können. Denn sie müssen darauf warten, dass Jesus sagt, greif ein. Und so sind die Engel da, wachen über dein Leben, schauen auf dich, die sehen alle deine Probleme und alle deine Sorgen und die sehen auch die Krisen in der Welt, kennen deine Nöte und deine Ängste und warten darauf, dass du ein Gebet zum Heiland rufst, damit sie eingreifen können. Und manchmal machen wir es einfach nicht und deswegen müssen sich die Engel zurückhalten, obwohl sie gerne handeln würden. Und das ist jetzt eben auch in unserer Zeit so, wenn die Krisen um uns herum ausbrechen, haben wir immer noch eine Mission zu erfüllen. Unsere Mission ist ja nicht, dass wir jetzt Friedenskorps bilden und sozusagen die versuchen, die Kriege in der Welt runterzuhalten, sondern wir sollen einen positiven Einfluss in die Welt bringen, das Evangelium hineinbringen. Wenn sich das Evangelium verbreitet, gehen die Kriege eh zurück. Bis es dann nachher zu einem offenen Kampf kommt. Der Teufel wird am Ende offen kämpfen gegen das Volk Gottes. Beide werden klar voneinander getrennt sein und die Menschen werden sich entscheiden, wo sie hingehen. Aber unser Auftrag ist immer der gleiche. Von Zeiten Jesu wie zu Zeiten von Paulus. Der lebte unter Nero. Furchtbare Christenverfolgung. Und er wusste trotzdem, da sind Engel an meiner Seite und ich habe einen Auftrag Gottes zu tun. Bei Hesekiel auch. Mitten in der Gefangenschaft. Er hatte einen Auftrag Gottes und er wusste, dort sind Engel. Die Freunde von Daniel, sie sollten ihn Feuerofen, weil sie das Bild nicht angebetet haben. Das wird uns auch einmal so gehen. Wir werden aufgefordert werden, das Bild des Tieres anzubeten. Und wer nicht mitmacht, Todesstrafe, sagt Offenbarung 13. Und dann dürfen wir wissen, da sind Engel Gottes an unserer Seite. Und wenn es Gott gefällt, einzugreifen, wird er eingreifen. Aber ob so oder so, wir sind in Gottes Hand. Jetzt war das so, dass damals sozusagen zu jeder Zeit hatte das Volk Gottes besondere Aufgaben zu erfüllen und eben auch, und ich möchte euch kurz mitnehmen, in die Zeit der Reformation, also 500 Jahre früher. Dort hatte Luther auch so einen Kampf gekämpft und er schreibt, Martin Luther schreibt, als sich mächtige Feinde vereinten, um den reformierten Glauben zu Fall zu bringen und sich Tausende von Schwertern gegen ihn zu erheben schienen, schrieb Luther, Satan lässt seine Wut aus. Gottlose Pfaffen verschwören sich. Man bedroht uns mit Krieg. Ermahne das Volk, weiter zu kämpfen vor Gottes Thron mit Glauben und Gebet, sodass unsere Feinde vom Geiste Gottes besiegt zum Frieden gezwungen werden. Das Erste, was Not tut, die erste Arbeit, ist das Gebet. Angesichts der Schwerter und der Wut Satans hat das Volk nur eins zu tun. Es muss beten. Luther wusste um die Gefahr, er wusste um die Gemetzel, die da stattfinden. Und er sagt, wir haben eins zu tun, wir müssen hier Frieden schaffen. Und wie machen wir das? Wir müssen beten, beten, beten. Wir können ja nicht mit Waffengewalt, wie zum Beispiel Karlstadt mit Waffen vorgegangen ist, damals, um das Papsttum niederzuschlagen. Luther hat gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe, das machen wir nicht. Wir müssen beten, der Geist Gottes wird die Feinde zu Frieden zwingen. Das ist eine Macht, die habe ich nicht von mir aus. Ich habe eine unendliche Macht im Gebet. Aber von mir aus bin ich ohnmächtig. Und dann zu wissen, dass wenn wir uns die Geschichte der Reformation angucken, es war ja eigentlich ein unmöglicher Weg, den damals die Reformatoren gegangen sind. Es war, der Feind war viel zu stark. Und doch ist die Reformation erfolgreich gewesen. Und warum? Psalm 34 sagt, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Das ist zu Zeiten von König Joachim, das gleiche wie zu Zeiten von Paulus, wie zu Zeiten Luthers, wie zu Zeiten heute in 2023. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Probleme gab es in allen Zeitaltern. Aber als Volk Gottes sollten wir keine Furcht haben, in dieser Zeit treu unseren Auftrag zu erledigen. Ich möchte euch ein kleines Zeugnis von Ellen White noch mitgeben, wie Ellen White das mal erlebt hat, was sie für Begegnungen oder Erlebnisse gehabt hat. Es ist auch so, wenn wir zusammenkommen, wir dürfen auch wissen, Engel Gottes sind anwesend. Und Ellen White hat das damals mal in einer besonderen Phase ihres Lebens, als sie schon sehr alt war, gemerkt. Ellen White schreibt, ich litt an Rheumatismus an meiner linken Körperseite und konnte vor Schmerzen nicht schlafen. Ich wälzte mich von einer Seite auf die andere, in der Hoffnung, ein wenig Erleichterung zu finden. Ich hatte Schmerzen in meinem Herzen, die mich nichts Gutes ahnen ließen. Endlich schlief ich dann doch noch ein. Also wir können uns vorstellen, wie Ellen White damals kämpfte, als sie schon sehr alt war und diese Schmerzen hatte. Und jetzt merkte sie diesen Schmerz im Herzen und dachte, das ist nichts Gutes, kein gutes Zeichen. Schläft sie aber ein und dann schreibt sie, etwa um 9:30 versuchte ich wieder, mich zu drehen und dabei bemerkte ich, dass ich völlig schmerzfrei war. Ich drehte und wendete mich und bewegte meine Hände. Dabei empfand ich eine Leichtigkeit und ein Gefühl der Freiheit, das ich nicht beschreiben kann. Das Zimmer war durchflutet von einem wunderschönen, sanften, azurblauen Licht. Und ich fühlte mich, als läge ich in den Arm eines himmlischen Wesens. Dieses seltsame Licht habe ich in der Vergangenheit in Zeiten besonderen Segens schon öfter erlebt. Aber diesmal war es deutlicher, eindrucksvoller. Und ich empfand einen solch vollkommenen, wunderbaren Frieden, wie ich ihn mit Worten nicht beschreiben kann. Ich setzte mich auf und sah, dass ich von einer hellen Wolke umgeben war. Einer Wolke so weiß wie Schnee, deren Ränder eingefasst waren von einem dunklen Rosa. Die Atmosphäre war erfüllt von wunderbaren Klängen und ich erkannte diese Musik als den Gesang von Engeln. Dann sprach eine Stimme zu mir, fürchte dich nicht, ich bin dein Erlöser. Überall um dich her sind heilige Engel. Ich meine, Ellen White wusste das natürlich, aber da hat sie das ganz klar gesagt bekommen. Hab keine Angst, um dich herum sind lauter Engel. Und ich meine, ist es nicht bei uns auch so, sind nicht auch Engel an unserer Seite? Haben wir nicht die Verheißung, dass wir als Volk Gottes begleitet werden von Engeln? Manchmal sind wir uns dem zu wenig bewusst. Das führt dann dazu, dass wir manchmal Angst haben im Leben oder uns einfach nicht trauen, das Wort Gottes weiterzugeben, weil wir denken, aus unserer Kraft kann nichts geschehen. Aber die Engel machen ja ganz viel. Das sind ja unsere Mitknechte, so sagen die Engel selber zu Johannes. Ich bin dein Mitknecht. Also ich arbeite mit dir zusammen für den Vater. Und die Engel, die wollen so gerne mit uns zusammenarbeiten, aber wir trauen dem manchmal nicht so richtig. Und bei Ellen White war es eben total schön. Sie hat es wirklich gesehen. Da waren diese Wolken, die sie auch damals im Wagen schon gesehen hatte. Und die waren jetzt auch in ihrem Zimmer. Und sie hörte diese Klänge der Engel und sie wusste, die sind da. Ich meine, wie sehr würde sich unser Leben ändern, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass dort Engel sind, die alle deine Probleme kennen, die genau wissen, wo du stehst im Leben, die die Kämpfe miterleben, die du in deinem Herzen hast. Und trotzdem sind sie an deiner Seite und wollen dir helfen. Sie wollen unbedingt eingreifen. Sie warten nur auf ein Gebet von dir, dass Jesus sagen kann, er hat nach Hilfe gerufen, bitte hilf dem Kind. Und der Engel will unbedingt, aber er steht daneben voller Leid und sagt, ich sehe, dass das Kind Gottes alleine kämpft. Es hat ein schlechtes Gewissen, es ist traurig, es hat was auf dem Herzen, es hat Sorgen und es kämpft und es verzweifelt doch. Ich möchte eingreifen. Und er versucht, der Heilige Geist sich dazu zu bewegen, dass du ein Gebet sprichst, damit Gott sofort eingreifen kann. Und dann werden die Engel sich um uns kümmern. Und gerade das müssen wir, glaube ich, jetzt in Zeiten des Krieges und der Not, die wir jetzt schon sehen auf der Welt, die zum Ende der Zeit auch noch schlimmer werden, lernen. Daran zu denken, dass da Engel sind. Und manchmal kann es uns helfen, einfach mal in den Himmel zu gucken, die Wolken zu sehen und zu wissen, irgendwo, da sind Engel, die jetzt auf uns gucken. Sie haben unser Leben in der Hand. Ob wir leben oder sterben, liegt in Gottes Hand. Das kann der Teufel nicht entscheiden. Das ist für ihn unmöglich. Christus hält unser Leben in der Hand. Und er hat uns einen Auftrag gegeben, eine Mission. Wir sollen etwas tun. Und solange wir in dem Auftrag wandeln, werden wir merken, dass wir nicht nur zum Segen für andere Menschen werden, selbst in den größten Krisen, sondern dass wir selbst auch bereichert werden, aufgebaut werden und verwandelt werden. Und das konnten immer wieder Männer und Frauen vor uns erleben. Wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte von Gehasi. Kennt ihr Gehasi? Ist ja im Deutschen ein beeindruckender Name für einen Laufburschen. Gehasi, das ist der Laufbursche von Elisa. Und Elisa, der war einmal in einer Stadt, oder in einem größeren Dorf, müsste man eigentlich sagen, eingeschlossen von einem Feindesheer. Und der Gehasi kommt zu ihm und sagt, Herr, wir sind verloren. Der Feind ist viel zu mächtig. Was können wir tun? Wir sind eingeschlossen, es gibt keinen Ausweg mehr. Wir können uns nicht wehren. Wir haben keine Waffen, wir haben keine Mittel und wir sind sozusagen am Rand der Niederlage. Wir sind verloren. Und was macht Elisa? Er betet und sagt, Herr, bitte, bitte, bitte öffne ihm doch die Augen, dass er sehen kann, was ich sehe, dass er erleben kann, was Ellen White erlebt hat, quasi. Im 2. Könige 6, 15 und 16 lesen wir, als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Herr mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, o weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Also bei ihnen, also bei dem Feind sind. Und jetzt betet, also in der nächsten Szene betet Elisa und sagt, bitte öffne meinem Knecht die Augen. Und jetzt nimmt Gott diesen Schleier weg, der die sichtbare von der unsichtbaren Welt trennt, für einen kurzen Moment. Das wird ja nachher in den 1000 Jahren bei uns allen so sein. Dann wird dieser Schleier weggenommen, der die sichtbare von der unsichtbaren Welt trennt, und wir werden in der Rückschau der Welt die Dämonen und die Engel agieren sehen. Das macht Gott hier schon mit dem Knecht, also mit Gehasi. Nimmt diesen Schleier weg, er blickt sich um, sieht das riesige, gewaltige Heer der Feinde die Stadt einschließen, und um dieses Heer herum die feurigen Wagen der Engel, die drumherum stehen und dieses Heer völlig einschließen. Also eigentlich ist das feindliche Heer umzingelt. Nur das konnte er nicht sehen. Und so geht es uns eigentlich auch. Also wir können wissen, die Feindesheere sind umzingelt. Gottes Geist ist viel stärker als alles, was dagegen kämpfen will. Nur wir müssen, das ist ja halt, was wir im Glauben annehmen müssen. Wir sehen es halt nicht. Das müssen wir im Glauben annehmen. Und manchmal helfen uns so Dinge wie einfach mal zu den Wolken hochzugucken und zu wissen, da sind Engel und die sind mehr als die Feinde. Und ja, wir haben jetzt einen Job zu tun. Momentan sind unzählige Flüchtlingswellen in der Welt. Wir haben jahrelang gebetet, dass wir die Menschen in allen Feldern der Welt erreichen. Ob das in Afrika ist oder in den 1040-Fenster, also in der muslimischen Welt, oder vielleicht auch irgendwo in Osteuropa. Und wir hatten oft keine Möglichkeiten, da hinzukommen, weil die Länder uns da nicht reingelassen haben mit Bibeln. Und jetzt kommen die Menschen aber alle zu uns. Das auf einer Seite sehen wir, das ist eine Katastrophe, diese große Vermischung. Das ist nicht gut, was da in der Welt passiert. Auf der anderen Seite können wir sagen als Christen, naja, sorgt Gott halt dafür, dass die Menschen zu uns kommen, wenn wir schon nicht zu ihm gehen können. Denn Gott möchte das auch abschließen, die Sünde in dieser Welt. Er möchte, dass das Weltende bald kommt. Aber er ist noch langmütig und wartet noch, damit jeder noch Raum zur Buße hat. Und wir müssen den Menschen jetzt in der heutigen Zeit diese Botschaft bringen und dürfen wissen, Engel Gottes sind bei uns. Und Gott ist nur ein Gebet weit weg. Amen. Wir beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen dafür danken, dass wir wissen dürfen, dass du dein Volk niemals verlässt. Du hast gesagt, dass du bis zum Ende der Weltzeit bei uns sein wirst. Und Herr, du hast uns Engel an die Seite gestellt, die uns helfen sollen in unserem großen Auftrag, den wir haben. Selbst in der Zeit der Krisen, die sich anbahnen, sollen wir dein Wort in die Welt tragen. Wir sollen den Menschen das Evangelium bringen, damit auch sie das ewige Leben haben können. Und Herr, wir möchten dich bitten, gib uns Mut in dieser Zeit und gib uns die Kraft, in dieser Zeit aufrecht zu stehen für die Wahrheit, damit dein Wort schnell um die Welt laufen kann und viele Menschen erreicht werden. Herr, wir sind dir so unendlich dankbar dafür, dass wir wissen können, dass du die Geschehnisse dieser Welt in deinen Händen hältst. Nichts passiert, Herr, was du nicht zulässt. Und du bist jederzeit bereit, auf die Gebete deines Volkes zu hören und Engel zur Hilfe zu schicken, wo Not ist. Und wir danken dir dafür, Herr, dass wir dein Volk sind, dass wir uns deiner Hilfe gewiss sein dürfen und dass wir nicht alleine stehen. Danke für deine ewige Hilfe, Herr, und deine ewige Liebe zu uns. Im Namen Jesu. Amen.